Episode 236, 5Y und die menschliche Komponente. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Peter Kartus bei mir im Podcastgespräch, wieder im Podcastgespräch, das freut mich sehr. Er ist Six Sigma Master Black Belt und hat sich dort spezialisiert auf das Thema Human Factor Reduction Expert. Hallo Herr Kartus.
Hallo Herr Müller, ich grüße Sie. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mich angesprochen haben, um das Thema weiter zu vertiefen hier.
Genau. So, jetzt hatten wir uns schon mal unterhalten. Möglicherweise hat jetzt nicht jeder Zuhörer, weil es doch schon, ich habe nachgeguckt, anderthalb Jahre her ist, weil jetzt nicht jeder die letzte Episode gehört hat. Vielleicht einfach nochmal zwei, drei Sätze von Ihnen zu Ihrer Person.
Ja, also ich bin Peter Kartus, bin der Inhaber von Six Sigma Unternehmensberatung, habe mich nach 40 Jahren nochmal selbstständig gemacht und unterstütze Unternehmen jetzt, wenn es darum geht, das Fehlermanagement weiterzuentwickeln. Das heißt also, der Umgang mit Fehlern, der Umgang mit unerwünschten Ereignissen, da gibt es ein paar Randbedingungen, die erfüllt sein müssten, um dann letztendlich auch zu den Ergebnissen bei Untersuchungen zu kommen, die man im Allgemeinen erwartet.
Genau, zu dem allgemeine Thema Fehlermanagement hatten wir uns ja schon unterhalten. Da mache ich auch noch einen Link in die Episode rein, dass das gegebenenfalls der ein oder andere Interessent nachlesen kann. Heute haben wir uns ja ganz speziell auf das Thema 5Y, fünfmal warum, konzentriert. Kann man zur Fehlersuche einsetzen, kann man aber eben allgemein auch zur Ursachensuche von Problemen einsetzen. Es müssen ja nicht immer klassische Fehler sein. Vielleicht aber mal von Ihnen eine kurze Einführung in den Aspekt, wo kommt's her? Ich vermute mal, sicher die meisten aus dem Lean-Kontext, glaube ich, kommt man an dem Thema nicht drum rum und aus dem Six Sigma auch, aber damit wir so eine gewisse gemeinsame Basis haben.
Ja, erfunden hat die Methode sozusagen der Sakichi Toyoda, und zwar im Rahmen seiner Webstuhlentwicklung. Toyota hat ja seinerzeit angefangen mit der Entwicklung von Webstühlen. Und er hatte natürlich am Anfang, wie das bei den ersten Webstühlen so war, da gab es eine Menge an Problemen und Ausfällen. Und man war halt noch nicht so weit mit der Technik. Und er hat sich gesagt, wenn jetzt ein Problem mit diesen Webstühlen oder im Prozess auftritt, dann soll man nicht einmal warum fragen, sondern man mehrmals warum fragen, um in die Tiefe einzusteigen, warum denn jetzt ein Problem, ein Fehler oder was auch immer entstanden ist. Und Mr. Ono hat dann später bei Toyota, wenn es als in die Automobilindustrie ging, hat dieses weiterentwickelt und hat das übertragen auf sozusagen alle Prozesse, alle Produktionsprozesse, die Unterstützungsprozesse, Dienstleistungsprozesse, und hat auch hier dann die Empfehlung gegeben, wenn jetzt irgendwo mal ein Problem auftaucht, warum auch immer, nicht nur einmal warum zu fragen, sondern auch hier die Tiefe zu gehen und so lange zu suchen, bis die Ursachen analysiert sind, dass das Problem beseitigt werden kann und man dann kein Ausfall oder keine Kosten oder so weit mehr hat.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es Ihnen da ähnlich geht wie mir, wenn Sie die Methode Menschen vorstellen, kommt bei mir zumindest immer recht schnell die Frage mit der 5. Müssen das jetzt 5 sein? Können es auch mal 7 sein? Wann weiß ich denn? Und das ist immer so die Unsicherheit, die ich da raushöre. Manche sagen es offen, andere fragen halt nur nach der 5. So Ihr Tipp auch, wann erkenne ich denn, wann ich jetzt angekommen bin? Wann ich aufhören kann letzten Endes?
Ja, diese Zahl 5, die soll ja eigentlich nur dazu hinführen und dass man nicht zu früh aufhört, warum zu fragen, sondern, wie ich eben sagte, in die Tiefe eines Problems, in die Ursachen einsteigt und herausfindet, was ist ursprünglich die Ursache gewesen, dass dieses Problem entstanden ist. Das heißt also, durch die fünfmal Warum-Fragetechnik hangelt man sich ja so von einer Ursache zur anderen. Das heißt also, angefangen von dem Effekt der Wirkung, der negativen Wirkung, die man sozusagen vermeiden will, kommt die erste Warum-Frage, warum ist das passiert? Das ist eine Ursache. Diese Ursache wiederum soll wieder hinterfragt werden, warum ist das passiert? Beispielsweise mit diesem berühmten Beispiel von Ono mit dem Schweißroboter, wo sich dann nachher herausgestellt hat, dass der Ölfilter defekt war. Ja? Und das heißt also, man ist nicht gefesselt an diese Zahl 5. Das können auch manchmal nur 3 sein, nur 3 Fragen, 3-mal Warum-Fragen. Das können aber manchmal dann auch, je nach Komplexität des Falles, mal 10, 20, 30 oder auch 50 Warum-Fragen werden. Mhm. Das hängt also ganz von der Komplexität des jeweiligen Falles ab.
Ja, ist klar. Jetzt noch mal ein bisschen hinterfragt, weil, wie gesagt, das sind auch die Fragen, die mir immer wieder entgegengetragen werden. Wann erkenne ich denn, dass ich jetzt angekommen bin, dass ich aufhören kann? Weil, Sie haben es ja gerade angedeutet, wenn ich dann im zweistelligen Bereich bin, glaube ich, nimmt genauso die Unsicherheit zu, ob ich jetzt aufhören kann oder ob ich noch mal eine Runde drehen muss.
Ja, so ein Erfahrungswert ist hier, wenn man bei einer Ursache angekommen ist, die man nicht mehr unter Kontrolle hat, dann sollte man da hier gefälligst aufhören. Mhm. Also wenn es beispielsweise darum geht, dass eine Pfütze auf dem Boden vorhanden ist, auf der man ausgerutscht ist hier und diese entstanden ist durch ein Loch im Dach, ja, und es hat dann geregnet, dann braucht man nicht weiter zu fragen, warum hat es jetzt geregnet. Ja, das hat man nicht unter Kontrolle, da sollte man vorher aufhören. Das ist eine Erfahrung. Eine andere Erfahrung ist hier, man sollte da aufhören, wie gesagt, wo man seinen eigenen Kontrollbereich verlässt. Sprich also, wo man die Dinge, die man jetzt verändern könnte, wo die außerhalb der eigenen Kontrolle sind. Hm. Ja, das ist also auch so ein Hinweis, dass man hier aufhören sollte zu fragen.
Ja, ich kenne es aus einem anderen Kontext raus, wo man auch in Anführungszeichen nach dem Warum im Sinne von Motivation fragt. Und da ist so die Regel, wenn man anfängt, sich im Kreis zu drehen, wenn man immer wieder auf das Gleiche kommt. Und ich habe das da bei Ihnen jetzt auch rausgehört, wenn man es nicht mehr unter Kontrolle hat.
Ja.
Ja, okay.
Ja, das sind so Erfahrungswerte, da sollte man also dann lieber aufhören und sich jetzt mit den einzelnen Ursachen schon beschäftigen, als jetzt noch weiter warum zu fragen. Ja.
Ein wichtiges Prinzip ist ja auch die sogenannte Kausalität. Bei dem Begriff selber sage ich auch immer viel dazu, weil der ein oder andere den Begriff nicht kennt und dann diesen Zusammenhang ja im Prinzip auch nicht verstehen kann. Was ist da so Ihr Tipp, den Sie den Menschen an die Hand geben? Wie erkenne ich eine Kausalität?
Ja, das ist ein sehr heißes Thema. Wenn man sich mit unerwünschten Ereignissen oder Vorfällen beschäftigt, haben die ja ganz bestimmte Ursachen. Das heißt also, wenn man beispielsweise ausrutscht, dann gibt es hier 2 Ursachen. Entweder oder andersrum gesagt, gibt es immer eine Bedingung und eine Handlung. Man geht über eine Fläche, wo beispielsweise eine Öllage liegt, und B, die Öllage, die war vorhanden. Wenn die Öllage nicht vorhanden gewesen wäre, da wäre man wahrscheinlich nicht ausgerutscht. Ja, das heißt also, hier bei diesen 5 W-Fragen kommt es immer darauf an, wirklich herauszufinden, ob die eine Ursache wirklich den Effekt beeinflusst hat oder unterstützt hat. Ja, und nicht sich mit möglichen Ursachen zu beschäftigen, die nachher überhaupt nicht zu dem Effekt beigetragen haben.
Ja, oder auf Ihr Beispiel vom Regen zurückzukommen. Nur weil es regnet, heißt es ja nicht, dass mir es durchs Dach tropft, sondern da muss ja dann das Loch zum Beispiel dazukommen.
Genau. Ja. Und deswegen ist es immer wichtig, dass es bei einer Ursachenanalyse einen sogenannten Nachweis gibt, dass ich also nachweise, dass dieser eine Fall, diese eine Ursache wirklich zu diesem unerwünschten Ereignis beigetragen hat. Mhm. Ja? Beispielsweise, wenn ein Fahrradreifen platt ist. Da gibt es zunächst mal 2 Möglichkeiten. Entweder ist ein Loch im Schlauch oder es ist das Ventil kaputt. Mhm. Ja, so, und jetzt stehe ich vor der Frage, was mache ich denn jetzt? Ich kann natürlich jetzt hingehen und sagen, ich baue jetzt erst das ganze Rad auseinander und schaue mir den Schlauch an und stelle dann anschließend fest, das war eigentlich nur das Ventil und ich hätte eigentlich nur den Ventileinsatz austauschen müssen. Mhm. So, das heißt also, hier habe ich nicht nachgeprüft, was war denn jetzt wirklich die tatsächliche Ursache für den jeweiligen Effekt. Mhm. Und da passieren also manchmal Dinge, die dazu führen, dass solche Untersuchungen lange dauern, weil Maßnahmen ergriffen werden, die eigentlich nichts damit zu tun haben oder nur im entferntesten Sinne damit zu tun haben und man nicht die Kausalität hier berücksichtigt hier und nämlich das, was tatsächlich zu dem Effekt beigetragen hat.
Ja, und manchmal auch, wenn man da ja vorsichtig sein muss und wir kommen da noch dazu, ich habe es zumindest hier in meinen Notizen, manchmal an der Stelle würde ich sagen, kann ja auch so eine Erstmaßnahme einfach mal aufpumpen. Vielleicht ist ja noch als dritte Ursache ein freundlicher Mensch vorbeigekommen und hat mir das Ventil einfach aufgemacht, den Reifen aufgemacht und die Luft rausgelassen. Und dann würde ich das recht schnell merken, wenn ich jetzt einfach mal die Erstmaßnahme treffe und das Ding wieder aufpumpe.
Zum Beispiel, aber das gehört alles zur Überprüfung der Kausalität. Ja. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist meine Empfehlung, wenn ich also Gruppen und Teams, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, betreue, lass die Finger vom Fischgrätendiagramm weg hier. Mhm. Lass diese möglichen Ursachen überhaupt außer Betracht hier, sondern überprüf tatsächlich hier mit den fünfmal Warum-Fragen, deswegen ist das ein tolles Tool eigentlich hier, fragt wirklich, warum ist das passiert und so weiter. Und zwar die ganze Ursachenkette, beginnend mit dem Effekt. Ja. Das heißt, wenn man hier noch zusätzlich den chronologischen Ablauf betrachtet, hier, wie diese Ursachen dann zusammenhängen, dann kommt man relativ schnell und einfach zu den Ursachen, die letztendlich zu dem Problem geführt haben.
Ja, und es kann ja dann durchaus sein, dass ich an der Grundursache, fällt mir jetzt gerade zwar kein Beispiel ein, aber dass ich an diesem Loch im Dach vielleicht auch nichts machen kann. Am Regen kann ich sowieso nichts machen. Und dann ist ja, und das ist auch für mich da das Stichwort, das Sie genannt haben, Ursachenkette. Dann ist die nächstbeste Möglichkeit zu gucken, wo kann ich die Kette unterbrechen.
Genau. Aber ich will noch nochmal zurückkommen. Sie haben da gerade so einen Begriff genannt, mit dem ich auch große Schwierigkeiten immer habe. Das ist das Thema die Suche nach der einen Grundursache.
Ja.
Ja. Das ist also auch ein großes Missverständnis, was viele Leute im Umgang mit dieser 5W-Fragetechnik haben, dass sie nur den Fokus auf eine Hauptgrundursache legen. Und das mag vielleicht im technischen Umfeld ohne weiteres ein Weg sein, an das technische Problem ranzukommen, an die technische Ursache, die technisch bedingte Ursache. Aber sobald es dann um das Thema geht, Mitarbeiterfehler, ja, da kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, dass da nicht nur eine Grundursache, sondern in der Regel mehrere Ursachen denn dazu geführt haben, dass denn ein Unfall, ein Arbeitsunfall oder ein Qualitätsfehler passiert ist. Ja. Das heißt also, hier muss man jetzt aufpassen, sehr schnell kann aus der einen linearen Kette eine Ursache-Wirkungskette werden oder mehrere Ursachen-Wirkungsketten geben, die dann letztendlich zu dem Unfall beziehungsweise zu dem Qualitätsfehler oder unerwünschten Ereignis geführt haben.
Ja, und da gibt es ja so ein paar im Grunde bedauerliche oder nicht bloß im Grunde, sondern bedauerliche Beispiele. Mir kommt da immer wieder dieser Air France-Absturz 2009, glaube ich, über dem Südatlantik in den Sinn.
Ja.
Die technische Ursache, soweit man es, wenn ich es richtig im Kopf habe, rausgefunden habe, war schon dieser Fehler in Geschwindigkeiten, der Geschwindigkeitsanzeige. Aber dann kam halt noch dazu, dass der Kapitän da gerade seine Mittagspause gemacht hat, sich in die Kajüte gelegt hat und geschlafen hat, dass die zwei Jungs, die in dem Augenblick das Flugzeug geflogen haben, halt noch recht unerfahren waren, dann die falsche Reaktion gezeigt haben, nämlich versucht haben, halt, weil die Geschwindigkeit angeblich zu hoch war, was macht man? Man zieht das Steuer zurück, indem man Höhe gewinnt, geht typischerweise die Geschwindigkeit zurück und dann sind sie halt in eine instabile Fluglage gekommen, wo sie dann nach der Zeit X endlich den Kapitän gerufen hatten, dann war auf Schwäbisch die Katze der Baum nuff und das Flugzeug war in so einer instabilen Fluglage, dass der gute Mann auch nichts mehr retten konnte.
Ja, also das ist aus meiner Erfahrung sehr häufig der Fall, dass aus einer linearen Ursache-Wirkungsketten auf einmal mehrere Ursache-Wirkungsketten entstehen, wenn man jetzt danach untersucht und das systematisch und strukturiert vor allen Dingen macht und die Kausalitäten berücksichtigt. Und dann gibt es also viele Ursachen, die dann zu dem unerwünschten Effekt beigetragen haben. Mhm. Ja. Mhm. Und wie Sie vorhin schon sagten, was sind denn eigentlich jetzt die Verbesserungsmaßnahmen? Die Verbesserungsmaßnahmen sind hier die Unterbrechung dieser Ursache-Wirkungskette. Stellen Sie sich beispielsweise so eine Kette mit Dominosteinen vor, wo dann an einem Ende der erste Stein angestoßen wird hier und das sich jetzt ganz fortpflanzt bis zum Ende und dort die Katastrophe auslöst, ja. Und wenn Sie nur einen Stein aus der Kette rausnehmen, dann können Sie verhindern, dass zwar hier die Kette mal anfängt umzufallen, aber in der Mitte, da wo der Stein rausgenommen worden ist hier, da stoppt es und das kann nicht mehr zur Katastrophe führen.
Ja,
ja?
Absolut.
Ja, also und die Erfahrung zeigt auch, wenn ich das noch kurz sagen kann, das sind ja in der Regel, wenn ein komplexes Problem entsteht, ein großer, komplexer Unfall, dann sind im Vorfeld sind viele, viele kleine Dinge, Probleme entstanden, kleine Fehler gemacht worden hier. Und wenn man da schon frühzeitig angefangen hätte, mit den kleinen Problemen die zu lösen, die Fehlerursachen zu beseitigen, dann kann man in der Regel sehr gut diese großen, komplexen Probleme, die großen Unfälle frühzeitig vermeiden.
Ja, ja, oder wenn man an so ein anderes, finde ich, klassisches Beispiel denken wie Titanic. Natürlich war unterm Strich der Eisberg, der da im Weg war,
Das war eine Ursache.
Ja, es war das auslösende Problem. Aber jetzt zu sagen, kocht die Meere, damit da keine Eisberge mehr sind, ist wahrscheinlich der falsche Weg. Und es haben ja noch andere Dinge beigetragen, dass er halt so kurz vorher ausgewichen ist, dass der gute Mann kein Fernglas hatte, der da nach vorne geguckt hat, dass die Schotten viel zu tief waren, dass viel zu wenig Rettungsboote, was mir so die Klassiker, die man in der Regel, wenn man den Film gesehen hat, schon weiß. Und wahrscheinlich gibt es noch viele andere Sachen. Und man fährt halt in der Nacht nicht, wenn man schlecht sieht, mit Vollgas. Ja. Kommt ja noch dazu.
Das stimmt. Wenn man nicht die entsprechende Ausrüstung und Möglichkeiten hat, hier frühzeitig diese Gefahren zu erkennen. Ja.
Jetzt hatten Sie gerade Ishikawa als Stichwort genannt. Dieses Ursache-Wirkungsdiagramm. Ich bin persönlich ein recht großer Fan davon, auch in der Kombination mit 5Y, weil ich finde eben, der andere Name, 6M, 8M, gibt den Anwendern so ein bisschen einen Impuls mit, über welche Aspekte kann ich denn noch nachdenken. Also ich kann über den Faktor Mensch nachdenken, ich kann über Maschine im Allgemeinen nachdenken, ich kann über Methoden nachdenken, ich kann über Material nachdenken. Ich will jetzt nicht alle 8M aufzählen, bis hin zu manchmal, das ist dann, wo man sich nicht immer ganz Freude macht, wenn man über das MV-Management diskutieren muss. Es in meinem Weltbild weitet es halt so ein bisschen den Horizont. Sie hatten es aber gerade eingeschränkt, finde ich spannend und ja, erweitert jetzt vielleicht meinen Horizont, an der Stelle da Ihre Meinung dazu noch zu hören.
Ja, das Fischgrätendiagramm ist ja auch schon ein sehr altes Problemlösungswerkzeug, was relativ früh nach dem Zweiten Weltkrieg hier von Deming, glaube ich, von Ishikawa, so heißt er Ishikawa, aber hier mit Deming zusammen erfunden worden ist hier. Das Ishikawa hat Vor- und Nachteile. Ja, beim Ishikawa, das ist der erste große Unterschied. Da geht es im Prinzip um Kategorisierung von Ursachen. Nämlich, wie Sie gerade schon sagten, Mensch, Maschine, Methode, Messung, Mitwelt und was es da gibt hier, ja. So, aber speziell, wenn beispielsweise Mitarbeiterfehler im Spiel sind, ja, dann wird sich doch sehr schnell konzentriert auf diesen Faktor Mensch, ja. Und wie wird so ein Ishikawa-Diagramm angewendet? Vorweg wird ein Brainstorming durchgeführt, was nach dem Motto, was könnten die Ursachen gewesen sein für das jeweilige Problem? für den Qualitätsfehler oder für den Arbeitsunfall. So, und das Problem jetzt ist, wenn 5 Leute zusammenkommen und sich jetzt hier über einen Arbeitsunfall unterhalten, ja, da haben 5 Leute verschiedene Vorstellungen, was denn das Problem für das Problem eigentlich ist hier, was zu diesem Arbeitsunfall geführt hat. Das ist wie bei den Juristen, ohne das jetzt hier negativ darzustellen, 5 Leute, 5 verschiedene Meinungen. Ja. Ja, und sehr schnell konzentriert man sich, das ist also meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn es um Mitarbeiterfehler geht, auf diesen Faktor Mensch. Mhm. Ja. Und das führt dann dazu, dass man eigentlich gar nicht mehr weiter fragt hier, warum hat denn dieser Mitarbeiter diesen Fehler gemacht hier, sondern man geht dann hin und macht dann alle möglichen Verbesserungsmaßnahmen, in Anführungsstrichen, Belehrung nochmal aller Mitarbeiter oder nochmal ein dickes Training oder der tolle Hinweis, besser aufzupassen. Das sind dann die Verbesserungsmaßnahmen. Da wird also sozusagen am Symptom rumgedoktert.
Ja.
Und das Thema Kausalität und Ursache-Wirkungskette bleibt vollkommen auf der Strecke.
Ja.
Deswegen finde ich hier, in bestimmten Fällen macht das Fischgrätendiagramm keinen Sinn. Aber wo es Sinn macht, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema Fischgrätendiagramm sind, es macht schon Sinn, beispielsweise, wenn man mal proaktiv an die Sache rangeht, zum Beispiel im Rahmen einer Risikoanalyse oder Gefährdungsanalyse, dass man sagt hier, komm, warum passieren bei uns so viele Arbeitsunfälle, dass man sagt hier, ein Brainstorming macht und dann hier die verschiedenen Kategorien, Mensch, Maschine, Methode und so weiter mal untersucht und hier einen Input bekommt, wo man sich mal drum kümmern sollte.
Ja.
Also da macht das Fischgrätendiagramm schon Sinn, ja.
Ja, ich glaube, gerade im Kontext Arbeitsunfälle, weil im Grunde, ist jetzt eine spontane Aussage, aber im Grunde gibt es keine Arbeitsunfälle ohne in irgendeiner Form Beteiligung von den Menschen. Das ist dann fast so, wie ist das Licht im Kühlschrank eigentlich an, wenn die Tür zu ist.
Ja, das ist halt das Problem, ja. Und deswegen, das ist ja auch mein Spezialgebiet, da kommt das Thema Human Factors zum Tragen, ja. Dass man also sich mal darum kümmert, warum ist denn einem Mitarbeiter ein Fehler passiert? Und was ich also auch sehr oft festgestellt habe, ist hier, wenn man die 5-mal-Warum-Fragetechnik anwendet, dass man dann bei dem 5., 6. oder wie auch immer Ursache Mitarbeiterfehler dann rauskommt und dann aufhört zu fragen.
Mhm.
Ja? Und das versuche ich in den Trainings, die ich mache, dann auch den Leuten zu vermitteln, nicht bei den Mitarbeiterfehlern aufhören, warum zu fragen, sondern praktisch dort erst anzufangen.
Ja. Ja, ja.
Denn die Ursachen, die Unfallforschung hier in den Hochzuverlässigkeitsorganisationen, beispielsweise mit der Luftfahrt- oder Kernkrafttechnik, die hat also eindeutig ergeben, dass Mitarbeiterfehler nicht die Ursache von Problemen sind, sondern die Konsequenzen eigentlich aus latenten Problemen im System, in den Arbeitsumgebungen, in der Kommunikation oder was es da alles gibt hier.
Genau, letzten Endes durch die Lean-Brille geguckt, ist halt der Prozess. Das heißt nicht, dass der Mitarbeiter zu irgendwas gezwungen wird, aber das Prozessumfeld, in dem er sich bewegt, hat ihn manchmal schon fast dazu gezwungen.
Ja, aber nicht nur das Prozessumfeld, sondern da geht es auch um das Thema Zusammenarbeit mit Vorgesetzten.
Ja.
Da geht es um das Thema Zusammenarbeit im Team. Ja, wie ist die Teamunterstützung und so weiter? Wie ist die Zusammenarbeit da? Da geht es aber auch um solche Dinge wie Unternehmenskultur, um Thema Ressourcenmanagement und auch solche Dinge. Es ist also nicht nur der Prozess hier, der bei den Human Factors eine Rolle spielt, sondern viele, viele Faktoren, die dazu führen können, dass diese Probleme passieren sozusagen.
Ja, definitiv. Zum Beispiel allein der Aspekt, ich müsste was können, man hat es mir aber nie wirklich gesagt und ich traue mich nicht, weil dieser Aspekt Kultur, geh nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst und so weiter, den Mitarbeiter quasi dran hindert zu sagen, zu seinem Vorgesetzten zu gehen und sagen, Chef, du, ich weiß nicht, wie das wirklich geht, kannst du mir das mal erklären?
Sehen Sie, und das sind die Themen, die dann in einer Untersuchung eines unerwünschten Ereignisses zur Sprache kommen müssen, wenn daran etwas geändert werden soll, damit die Prozesse stabiler laufen, fehlerfreier laufen, ja. Mhm. Und das ist die große Herausforderung für viele, viele Unternehmen, wie komme ich an diese Informationen denn ran? Und das kann ich nicht mit Brainstorming und Fischgrätendiagramm machen, wo 5 Leute über irgendwelche Ursachen nachdenken, sondern hier muss ich ganz akribisch die Ursache-Wirkungskette untersuchen, identifizieren, analysieren. Und ein großes Thema, wo viele Probleme haben, ist, wo bekomme ich die Information her? Von dem Mitarbeiter, dem der Fehler passiert ist. So, und das ist der größte Knackpunkt eigentlich bei der ganzen Geschichte. Wie kriegen wir jetzt die Informationen von diesem Mitarbeiter, damit wir wirklich die Ursachen, warum der Fehler passiert ist, angehen können?
Ja, und das ist dann auch der Punkt, wo spannenderweise ich mal in einem ganz anderen Kontext, ich habe mal vor einigen Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht und da zum Beispiel ist die Frage nach dem Warum im Grunde tabu. Vor dem Hintergrund, dass man irgendwann mal erkannt hat, wenn ich einen Menschen frage, nach dem Motto, warum machst du denn das, warum hast du denn das so gemacht, dass der sehr schnell und leicht da, vor allem wenn man es im entsprechend unglücklichen Tonfall macht, um das mal vorsichtig zu formulieren, dass der Mensch sehr schnell halt in eine Rechtfertigungsrolle reingeht und dann quasi zumacht, manchmal einfach das Schweigen anfängt, weil er keine passenden Antworten mehr hat oder keine Antworten mehr hat, von denen er glaubt, dass es ihnen den Kopf kostet.
Ja. Und ja, das ist ein großes Problem, was mir auch die Teilnehmer meiner Webinare immer mitteilen. Wie kriege ich denn jetzt die Informationen, welche Ursachen jetzt bei einem, speziell beim Mitarbeiterfehler denn zu dem Problem geführt haben da? Ja. Und wie Sie schon richtig sagten, wenn sich das Ganze anfühlt wie ein Verhör, ja, dann bekommen Sie nicht diese Informationen, die Sie eigentlich brauchen da. Ne? Und was ich gesehen habe, in vielen Fällen tritt derjenige, der jetzt hier dieses Interview führt, eher auf wie ein Staatsanwalt, anstatt wie ein Verteidiger. Ja? Ja. Und da braucht es natürlich spezielle Interviewtechniken, um dann diese Gespräche mit diesen Mitarbeitern zu führen. Aber das, wie gesagt, hier, dafür bin ich ja da. Mhm. Und das ist also auch Teil meiner Trainings hier. Da sprechen wir also auch diese Dinge an, die wichtig sind, um so einen Untersuchungsprozess effektiv und effizient durchführen zu können.
Ja, und ich glaube, ein Stück weit muss man auch speziell den Vorgesetzten an der Stelle, wie soll man das formulieren, die Botschaft mitgeben, wenn da was passiert, seid ihr ein Stück weit mit im Boot, entweder weil ihr seid für den Prozess verantwortlich, der Prozess nicht funktioniert oder der Mitarbeiter nicht richtig ausgebildet wird oder dem Mitarbeiter nie einer gesagt hat, was denn passieren könnte. Also im Prinzip, ich sage es mal ein bisschen flapsig, aus der Nummer als Vorgesetzter kommt er da erstmal nicht raus.
Ganz genau. Und ich kann mich da gut in die Lage dieser Vorgesetzten reinversetzen. Es ist natürlich nicht toll, wenn der Mitarbeiter einem Vorgesetzten sagen muss, welche Leichen er in seinem Keller liegen hat. Ja, warum gewisse Dinge nicht funktionieren und ihm vorwerfen muss hier, dass diese Probleme schon lange bekannt sind, aber der Vorgesetzte sich nicht drum kümmert. Und demzufolge solche Faktoren dann auch eine Rolle spielen, dass dann halt Fehler passieren. Ja, das ist nicht einfach für den Vorgesetzten. Deswegen, so wie ich das vorhin sagte, da gehört also nicht nur jetzt die 5-mal Umfragetechnik dazu, um solche Dinge aufzudecken, sondern da brauche ich eine entsprechende Kultur, eine entsprechende Fehlerkultur, damit also offen über diese Dinge gesprochen werden.
Ja, ja, und ein Punkt, den Sie vorhin auch kurz angerissen hatten, wo ich aussage, das ist für den Start das Allerwichtigste, überhaupt erstmal das Problem wirklich verstanden zu haben und nicht nur oberflächlich an irgendwas gekratzt zu haben, dann auch wieder diese Vorgesetzten-Geschichte, ich gehe proaktiv an die Sache ran und jetzt halt nicht so was Einfaches, wie mal bloß den Reifen aufpumpen, sondern, Sie kennen auch wahrscheinlich auch so klassische Sprüche, kommt mir nicht Problem, ich will Lösungen sehen.
Ja.
Und auch sowas natürlich, genau diese Ursache-Wirkungsketten fast schon im Keim erstickt und damit alle Möglichkeiten auch ersticken kann.
Also wenn man damit einen Erfolg haben will, die Probleme zu beseitigen und nicht nur sporadisch, sondern dauerhaft, dann kommt man um einen strukturierten und systematischen Prozess nicht drumherum. Also beispielsweise Six Sigma D-Mic hat ja auch 5 Prozesse, die durchlaufen werden müssen. Da können wir auch nicht anfangen einfach mit der Improvement-Phase, sondern ich muss erstmal definieren, dann messen, analysieren, dann Improvement-Phasen, dann Control. So in diesen Fällen, wo es jetzt um einzelne Probleme geht, das heißt unerwünschte Ereignisse, einzelne Vorfälle, da muss ich auch so einen Prozess durchführen. Der ist jetzt etwas anders als bei D-Mic oder im A3-Prozess oder im 8D-Prozess. Ich muss also auch hier erstens das Problem definieren, damit ich weiß, hier mit was beschäftige ich mich denn überhaupt hier. Zweitens muss ich dann die Analyse machen und dann kann ich erst verbessern. Oder andersrum gesagt hier, erst dann warum fragen, wenn ich weiß, was überhaupt passiert ist. Ja. Und da haben auch viele ihre Probleme, dass sie sofort anfangen, warum zu fragen, ohne erstmal zu wissen, was überhaupt genau passiert ist da. Ja. Und insofern sind ein paar gewisse Abläufe dann schon notwendig, wenn man, wie gesagt, die Ergebnisse aus solchen Untersuchungen haben möchte, die man gerne erwartet, um die Probleme dauerhaft abzustellen.
Ja, und das ist dann auch so, vielleicht zum Schluss noch ein Punkt, wenn man das ganze Thema ja auf die Spitze treiben, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber wenn man halt proaktiv im Vorfeld schon vermeiden möchte, dass überhaupt was passiert, dann habe ich ja nur die einzige Chance, überhaupt mal Probleme mir vorzustellen. Also wenn man dann an so Dinge wie aus dem Training with an Industry, TWI, Job Safety Training, da ist es ja dieses proaktiv, schon bevor überhaupt was passiert ist, drüber nachzudenken, was passieren könnte. Und dann kann man da ja auch seine Kreativität, seine Fantasie auch walten lassen und sich vorstellen, was könnten denn potenzielle Probleme sein, die ja noch gar nicht aufgetreten sind. Und da kann ich schon im Kleinen quasi oder im Großen, je nachdem, wie man es betrachten will, üben. Und wenn dann wirklich was passiert, habe ich da schon die Routine.
Das ist richtig. Das ist aber, denke ich, schon die Königsklasse der Problemlösung, wenn man hier proaktiv schon tätig wird hier und das Ganze dann vielleicht sogar mit FMEAs und Gefährdungsanalyse muss man sowieso machen da. Aber das ist schon die Königsklasse. Wenn man wenigstens mal anfangen würde, die kleinen Probleme, wie ich vorhin sagte, schon mal zu thematisieren und da an Lösungen zu arbeiten. Und da sind wir ja beim kontinuierlichen Verbesserungsprozess eigentlich hier, ja. Dann wäre man da schon ein großes Stück weiter da. Und dann könnte man viele große Probleme, die letztendlich dann am Ende einer Kette zu großen oder Nacharbeitskosten, riesigen Nacharbeitskosten oder Ausschusskosten führen, vermeiden, ja. Ja, aber die Kausalität, das war ein gutes Stichwort von Ihnen hier, das muss man unbedingt beachten hier und nicht mit möglichen oder mit möglichen Ursachen hier sich zu beschäftigen, die mit dem Problem nichts zu tun haben eigentlich im Grunde genommen.
Ja, genau. Ja, Herr Kartus, ich fand es eine spannende Unterhaltung über ein im Grunde mit einem Wort, warum einfaches Thema, aber eben unheimlich vielfältig, unheimlich viele Dinge, die man beachten sollte. Deshalb, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ja, ich danke Ihnen und ich hoffe, dass viele Hörer ein paar Gedanken mitgenommen haben, um ihre Prozesse, um ihre Untersuchungen, wenn es zu einem kleineren oder größeren Problem gekommen ist, dass sie das hier in kürzerer Zeit als bisher umsetzen können.
Genau, ich werde in die Episode auch noch ein paar Links von Ihnen reinnehmen. Da können sich dann auch interessierte Zuhörer noch ein bisschen weiter informieren.
Gerne. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Müller.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Peter Kartus zum Thema 5Y und die menschliche Komponente. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 236. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.